Derzeit haben wir 400 aktuelle Rechner bei uns stehen, die über ein Jahr Tag und Nacht rendern.
The World Beyond. Michael Mack in his Emotioneers of Tomorrow. The Mack One Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The World Beyond, The Emotioneers of Tomorrow. Ich bin Michael Mack und heute sprechen wir wieder über spannende Innovationen, kreative Projekte und die Zukunft der Unterhaltung. Ich freue mich heute, Lars Gerrit Hansen, den Projektleiter von Grand Prix Adventure, und Bernd Bonert, den Produktionsleiter von Mack Animation, bei mir zu haben. Gemeinsam sprechen wir über die Entstehung unserer neuen Attraktion Grand Prix Adventure, die Zusammenarbeit der Teams und wer weiß, vielleicht verraten die beiden uns sogar ein paar spannende Zahlen. Lasst uns loslegen. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Herr Marke.
Hallo, guten Tag und schön, dass ich hier dabei sein darf.
Super. Bevor wir ins Detail gehen und über diese spannende Attraktion sprechen, natürlich für die ein oder anderen Zuhörer vielleicht ein bisschen befremdlich, dass Herr Bonert heute da ist. Lars Gerhard Hansen ist ja schon bekannt durch Funk und Fernsehen, aber in unserer Parkgeflüster-Sendung. Das heißt, der ein oder andere hat vielleicht sein Interview gehört. Wenn noch nicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dies noch anzuhören. Herr Bonert, wir kennen uns schon ein paar Jahre, vielleicht so 2-3 Sätze zu Ihnen. Wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie heute hier?
Ich bin von Mack Animation. Wir sind seit 14 Jahren mit dem Park verbunden, weil wir angefangen haben, 4D-Filme für den Park umzusetzen. Und da es medial immer mehr wird in den Freizeitparks, wird die Arbeit auch immer intensiver. Und überall, wo Medien in Einsatz kommen, sind wir ein Partner, der ständig gern mitarbeitet und seinen Beitrag dazu leistet, Attraktionen noch interessanter zu machen.
Man merkt an der Stimme, Sie sind ja eigentlich aus dem schönen Süden, ich glaube aus Rottweil sogar, ne? Ich glaube noch an der Grenze zum Badischen, oder ist noch Badisch oder ist das Schwäbisch?
Nee, gell? Wir sind schon Schwäbisch.
Schon Schwäbisch, gut, aber auch die Schwaben sind immer herzlich willkommen hier im Süden der Republik. Vielleicht arbeiten wir deshalb auch so gut zusammen. Sie sind nach Hannover vor vielen, vielen Jahren, vielleicht einfach kurz 2-3 Sätze noch über, was haben Sie gelernt, warum nach Hannover und warum jetzt wieder in den Süden?
Ja, also ich habe erstmal eine klassische Bankausbildung gemacht, habe aber dann festgestellt...
Was anständig, sagst du mal gelernt, ne?
Richtig, genau. Was aber dann doch für mich relativ trocken war und ich wollte dann ein bisschen in die PC-Filmbranche gehen, habe dann nochmal ein Studium gemacht als Medieninformatiker und habe während des Studiums mitbekommen, dass in Deutschland der erste Animationsfilm gemacht werden soll in Hannover und habe mich da beworben und bin dann dort hängen geblieben, jetzt mittlerweile seit 23 Jahren, und habe mich sehr gefreut, wo vor 14 Jahren die Anfrage aus dem Park kam, ob man nicht zusammenarbeiten möchte, weil ich früher als junger Bub mindestens einmal im Jahr im Europapark war, dann 15 Jahre lang nicht mehr, und es echt eine Freude für mich war, mit dem Park wieder zusammenzuarbeiten und mich jedes Mal, wenn ich in den Park komme, wieder dran erinnern kann, wie es früher als kleiner Bub war und jetzt aber auf der anderen Seite bin und für die Gäste an Attraktionen mitwirken darf.
Ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment damals, als wir saßen, glaube ich, in der El Circo Bar im Andalus, und da waren Sie so ein bisschen der Mann fürs Grobe. Ich weiß noch, dieser rote Drachen im ersten Film, gell? Dann Richtig. Hat der Holger Happe, Gründer der Ambient Entertainment, heutigen Mack Animation. Ihr beide wart dann da, glaube ich, ihr seid nach Stuttgart geflogen und dann, also erstmal sicher in die Hauptstadt des Schwabens und dann mit dem Auto nach Rust in die Walachei. Und dann weiß ich noch, und habe gesagt, Mensch, wir brauchen irgendwas noch im Film. Erinnern Sie sich sicherlich auch noch dran, diesen roten Drachen, haben Sie nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben dann eben gesagt, ach, Herr Tappe oder Holger, jetzt ist das Budget dahin. Aber ich glaube, wir wollten damals schon unbedingt zusammenarbeiten, oder?
Richtig. Zumindest ich. Richtig, genau. Es war aber nicht nur der rote Drache, sondern es war auch noch eine virtuelle Schatzkarte, die mich damals fast in Wahnsinn getrieben hat. Aber auch das haben wir im ersten Projekt hinbekommen. Und da wir immer dafür da sind, dass wir die Qualität auf die Leinwand bringen wollen, was auch immer noch so der Fall ist, bekommt man auch solche Herausforderungen immer gut gelöst.
Dann haben wir zusammengearbeitet. Ich glaube, wir haben mittlerweile 4D-Filme für das Magic Cinema gemacht.
Ja.
Ja, 4. Und es war damals ein Teamwork, sag ich mal, zwischen Holger Tappe und Ihnen. Was ist denn Ihre Aufgabe bei der Mark Animation oder was war Ihre Rolle in den ganzen Jahren in Hannover?
Also meine Rolle ist mittlerweile, dass ich Projektleitung mache und zuvor war es die Projektkoordination und das heißt, dass ich mittlerweile mit dem Kunden viel zu tun habe, um die Projekte vorzubereiten und umzusetzen und auch nach innen das Ganze so koordiniere, dass jeder an der richtigen Stelle das Richtige machen kann und wir dann auch immer fristgerecht und im Budget die Sachen umsetzen können.
Vielleicht in zwei Sätzen für den Zuhörer: Animationsfilm. Das heißt, in den heutigen Zeiten von AI mit Journey etc. pp. Denkt der ein oder andere vielleicht, dass jetzt einer vom Rechner gibt fünf Promptwörter ein und dann rendert die Maschine und fertig ist der Film. Zack, da ist er. Wie ist in der Realität bei euch in der Mark Animation?
Ja, so ist es leider nicht. Ich bin mal gespannt, ob das in Zukunft wirklich so kommen wird, wenn man keine generischen Sachen will, sondern auch Kundenwünsche einbauen möchte, ist das alles noch viel Handarbeit. Wir sind auch nicht nur fünf oder sechs Leute, die ein paar Prompts eintippen, sondern wir sind für einen Animationsfilm um die 60, 70 Leute, die eineinhalb bis zwei Jahre daran arbeiten, um so einen Film dann später auf die große Leinwand zu bekommen.
Vielleicht so eine Kennziffer für die Zuhörer, die sich nicht in Animation so gut auskennen. Was ist denn so eine Sekunde Film? Kann man das sagen? Wie lange rechnen da Rechner oder wie viele Rechner rechnen für eine Sekunde? Oder ist es in Minuten angegeben? Oder einfach mal so ein Verständnis zu bekommen, wie lange braucht es denn, um diese Qualität auch auf die Bildschirme oder auch in die Attraktion in dem Fall zu zaubern?
Also ich habe das noch nie so ausgerechnet, was so eine Minute rendert. Ich weiß nur, dass wir um die 120.000 Bilder für einen Film brauchen und wenn man noch
für den ganzen Film
und wenn man den noch in 3D macht, dann braucht man die doppelte Anzahl von Bildern und wir rendern an einem Bild ungefähr zwischen 10 und 20 Stunden.
Okay, also für alle, die in Mathematik aufgepasst haben, ihr könnt es euch jetzt ausrechnen, ich habe meinen Rechner gerade nicht auf, aber auf jeden Fall 240.000 Bilder und ein Bild 10 bis 20 Stunden, wow.
Ja.
Auf wie viele Rechnern dann?
Das ist unterschiedlich, das kommt drauf an, wie lange man Zeit hat, aber derzeit haben wir 400 aktuelle Rechner bei uns stehen, die über ein Jahr Tag und Nacht rendern.
Wahnsinn. Also auf jeden Fall für mich sehr eindrücklich. Und dann haben wir vier Kurzfilme oder vier 4D-Filme miteinander gemacht und dann gab es ja diesen Zusammenschluss in 16, 17, glaube ich, war es. Ja. Als wir dann auch die Zusammenarbeit neu besiegelt haben, haben seit dort dann mehr auch für Freizeitparks gemacht. Content-Lieferant für die ganze Welt, um eben Fahrgeschäfte auch mit Animationen, Filmen und Animationen zu verbinden. Gab es da irgendwie noch, ich weiß es natürlich, dass Sie viel öfters hier in Rusch waren, nicht nur für den Content alleine, aber ich glaube, Ihr Herz schlägt auch so ein bisschen für die Technik, vielleicht einfach für die Zuhörer. Warum waren Sie denn die letzten drei Jahre so oft in Rust?
Ich war so oft da, weil mittlerweile immer mehr Attraktionen mit Mediencontent ausgestattet werden, weil es hat den riesen Vorteil, man muss sich nicht relativ früh festlegen, indem man irgendwas Haptisches baut, sondern man kann es später eingliedern und man kann es auch relativ einfach nochmal anpassen und ändern an die Attraktion. Und da das auch immer mehr wird, haben wir, ich weiß nicht, im Jahr zwei oder drei unterschiedliche Attraktionen, die mit Mediencontent gemacht wurden. Das letzte war jetzt im Voltron, wo wir auch im Startbereich Mediencontent gemacht haben. Dann gab es davor das Adrenalin, wo viel mit Mediencontent gemacht wird. Snorri Dark Ride wurde gemacht und auch in Rolantica hat von Anfang an Mediencontent Einzug gehalten, sodass wir eigentlich mittlerweile an vielen Attraktionen mitarbeiten dürfen und die Technik auch da weiter voranbringen dürfen.
Was war denn das Involvement in Adrenalin? Das war ja nicht nur der Content auf den Screens, oder?
Nein, da gab es den glücklichen Zufall, dass wir mit Mark Rides hat diesen Floating Chair entwickelt. Und die haben mir relativ früh mal gezeigt, wie sie diesen Stuhl bewegen wollen. Und das kam mir etwas hölzern und umständlich vor, weil Mark Weitz technisch unterwegs ist, Ingenieure sind und auch dementsprechend Objekte so bewegen würden. Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass wir mit unserer Animationserfahrung diese Stühle viel organischer und natürlicher bewegen können. Und dann haben wir versucht, eine Schnittstelle zu schaffen und haben es dann auch relativ gut umsetzen können, sodass wir auch mittlerweile die Objekte bewegen können, also mit unserer 3D-Erfahrung echte Objekte bewegen können. Und zwar so, dass es viel, viel angenehmer und organischer aussieht und nicht wie von Ingenieuren programmiert.
Wie von Ingenieuren programmiert. Oh, jetzt wird es eng. Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, was die Waldkirche jetzt sagen, aber nein, Spaß beiseite. Es war ja wirklich eine großartige Zusammenarbeit und auch schön, dass diese Synergien dann auch bis nach Waldkirch oder die Magnex dort ansässig, das Team um Günter Beuger, die ja natürlich extrem in alle Richtungen auch forschen und entwickeln, dass überhaupt vielleicht so ein Eternalin zustande kam, wenn man natürlich dann das Know-how aus Hannover nutzen kann, ist, glaube ich, auch ein Gewinn für beide Seiten. Ich glaube, wir haben jetzt verstanden, Mark Animation, auch ihre Person, gemeinsam mit ganz, ganz vielen Helferlein in Hannover, die Integration von Inhalten, Steuerung, aber auch von Adrenalins, eben unser Mark One-Gedanken, eben ein Ansprechpartner für komplexe Problemstellungen, dass wir das auch mit den Kollegen aus Hannover sogar noch ein bisschen hübscher, sage ich jetzt einfach mal, Sie haben gesagt, besser als die Ingenieure, aber ich sage mal, vielleicht ein bisschen hübscher zu machen, was uns auch zur neuen Attraktion Adventure bringt, weil wir dort eben auch verschiedene Kategorien gebündelt haben, nicht nur Mark Reitz, das Projektmanagement, Storytelling des Parks, aber auch die visuelle Qualität aus Hannover. Deshalb direkt die Frage an Sie, Herr Hansen, als Projektleiter, was ist diese ursprüngliche Vision für den Grand Prix Adventure gewesen und wie hat sich das Projekt weiterentwickelt und vielleicht erzählen Sie uns einfach nochmal in kurzen Sätzen, wie viele Firmen denn wirklich an dieser Attraktion involviert sind.
Ja, gerne. Wir hatten anfangs viele verschiedene Visionen, bevor wir uns dann auf eine geeinigt haben, die wir dann weiter verfolgt haben. Da ging es am Anfang vor allen Dingen erstmal darum herauszufinden, auch gerade besonders viel mit Mark Animation zusammen, was soll das Spielsystem von unserem interaktiven 3D Dark Ride sein? Was wollen wir eigentlich spielen? Was macht eigentlich Spaß? Wie man kennt heutzutage natürlich interaktive Dark Rides schon, das ist typischerweise immer, man zielt auf einen Gegenstand und sammelt damit Punkte, je nachdem, ob man gut darin ist, diese Dinge auf der Leinwand oder auch im Realen abzuschießen. Und da wollten wir erstmal gucken, können wir das vielleicht ein bisschen abändern, haben die Art und Weise, wie wir schießen, wie wir auf etwas zielen. Irgendwann kam für uns die Idee auf, weil wir uns ja im Thema eines Autorenns bewegen und man kennt ja dieses klassische, ja, es ist keine so eine Art Schießstand auf dem Jahrmarkt, wo es ein Pferderennen gibt, wo man versucht, mit Bällen in ein bestimmtes Ziel zu treffen und wer am meisten Punkte sammelt, dessen Pferd bewegt sich am schnellsten vorweg. Und wir hatten mal überlegt, in diese Richtung zu gehen, weil wir ein Autorennen hatten und das dann darauf zu adaptieren. Haben dann aber im Laufe der weiteren Produktion gemerkt, dass das nicht ganz zu dem passt, wo wir uns eigentlich hinentwickeln wollen und haben dann ja jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung, glaube ich, gefunden, wie wir das Thema des Films, das Autorennen, sehr authentisch und intuitiv verständlich auf einen interaktiven Dark Ride quasi raufgemünzt haben, dass das gut zueinander passt. Und wo Sie gerade sagen, wie viele verschiedene Firmen daran beteiligt sind, das ist wirklich, gerade weil wir auch diesen Spielaspekt damit dabei haben, Storytelling, wie Sie eben auch schon sagten, das sind wirklich viele Firmen. Das geht dann los von Mark Rides, die das Fahrsystem für die Attraktion überhaupt liefern. Mark Animation eben, mit dem wir ganz eng da nicht nur bei der visuellen Produktion der ganzen Animation auf dem Screen zusammenarbeiten, sondern eben auch, was das Gameplay angeht. Damit diese Attraktion, das ist eben das Herz dieser Attraktion, dass das Spielen Spaß machen soll. Dann, dass die tolle Thematisierungs- und Designabteilung vom Europapark, die natürlich auch bei der ganzen Attraktion im Wartebereich ganz stark involviert ist. Und unser Partner Logotronics Projects für die Interaktion, die quasi die Hardware und die Software dafür liefern, dass wir überhaupt als Fahrgast mit dem Spiel interagieren können. Genau, da kommen wirklich viele zusammen, viele verschiedene Bereiche, die dann am Ende so ein tolles Produkt erarbeiten können.
Das heißt, Sie haben es ein bisschen angesprochen, Sie haben von einem Film gesprochen. Jetzt vielleicht frage ich einfach nochmal den Herrn Bonert. Es ist ja nicht irgendein Film oder der Film, sondern es ist ja auch ein neuer Schritt, zumindest für den Europapark auch in die Kinos zu gehen. Sie als alter Hase, sage ich jetzt mal, Herr Bonert, sind über 20 Jahre schon mit dabei. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die frühere Ambient Entertainment, die heutige Mark Animation, ja bereits 7 Kinofilme produziert in 21, 22 Jahren. Erzählen Sie uns doch, was war denn die Grundlage für dieses Fahrgeschäft und von welchem Film spricht denn der Herr Hansen überhaupt?
Also die schlussendliche Grundlage für das Fahrgeschäft vom Storytelling her ist der Film Grand Prix of Europe mit Ed und Edda, den Maskottchen vom Europapark, die es jetzt auf die große Leinwand schaffen werden, für einen Full-Feature-Film, wie man das sagt, also 90-minütigen Film im normalen Kino. Und die Anfrage war, wir haben eine Attraktion hier, mit der wir quasi den Film mit integrieren möchten. Und die große Herausforderung dabei war dann wirklich, dass wir am Anfang gesagt haben, hey, das ist alles gar kein Problem, das wird man schon irgendwie hinbekommen. Aber dann festgestellt haben, dass die Story von einem Film nicht einfach in so ein Fahrgeschäft erzählt werden kann. Also man muss da sich dann wirklich Gedanken machen, was übernimmt man von dem Film für das Fahrgeschäft und es muss auch jedes eigenständig funktionieren.
Da habe ich gerade eine Frage, wenn Sie sagen, man kann nicht den ganzen Film reinpacken, weil es vielleicht nicht funktioniert. Vielleicht für die Zuhörer einfach nochmal zum Verständnis, wie lang ist denn der erste Kinofilm aus dem Hause Mack Animation in Zeit und wie lange ist das Fahrgeschäft? Also wie müssen Sie den Film schrumpfen, um ihn dann auch passend für das Fahrattraktion zu machen?
Ja, also der Kinofilm wird circa 90 Minuten lang sein und das Fahrgeschäft wird man in
5,5 bis 6 Minuten
richtig genau durchleben. Das bedeutet, man kann in der kurzen Zeit sowas nicht erzählen, zumal es ja auch so ist, dass man es nicht nur zuhören möchte, sondern es soll ja interaktiv sein. Man soll ja selber was in der Attraktion mit dazu beitragen. Das heißt, die Zeit geht auch nochmal weg und man hat zum Erzählen, hätte man vielleicht 2 Minuten, die man da von dem Kinobereich rüber transportieren möchte. Und deswegen muss man sich einfach entscheiden, was sind die Möglichkeiten und was ist das Interessante für so eine Attraktion und welchen Teil nimmt man dann aus dem Film raus, damit jedes eigenständig funktionieren kann. Weil es sollte ja nicht so sein, dass derjenige, der in die Attraktion geht, den Film kennen muss und derjenige, der den Film sieht, die Attraktion kennen müsste. Und damit das sauber voneinander getrennt funktioniert, hat jedes seine eigenen Aspekte. Man aber jedes Mal, wenn man in dem einen war und in das andere geht, viele Sachen wiedererkennt.
Das heißt, man muss den Film nicht unbedingt schauen, um die Attraktion zu verstehen?
Nein, das nicht, aber man wird sich jeweils, wenn man in das zweite geht, also je nachdem, was man als erstes gemacht hat, wenn man in das zweite geht, wird man wieder viele Sachen wiedererkennen. Und unser Ziel war es, dass die Leute sich dann auch freuen würden und es eigentlich ein Fest der Easter Eggs ist, also dieser Sachen, wo man sagt, ah, das habe ich dort gesehen, jetzt haben sie das an dieser Stelle auch eingebaut. Also dieser Wiedererkennungswert war uns ziemlich wichtig, dass man den in beiden Sachen hat.
Vom Timing her vielleicht auch nochmal zum Verständnis, wann wird die Attraktion an den Start gehen und wann kommt der Kinofilm in die Kinos und kommt er denn oder und wo kommt er denn in die Kinos?
Also der Film, das kann ich dazu sagen, der wird ab Mitte Juli 2025 in die Kinos kommen. Die Premiere ist geplant, dass sie zum 50-jährigen Bestehen des Europaparks stattfinden wird und in den Tagen danach wird es dann auch in den Kinos in Deutschland sein und nach dann weltweit ausgerollt in den Kinos. Zum Start der Attraktion gebe ich zu Lars rüber.
Gerne, Michael, danke. Ja. Bei der Attraktion werden wir ein Stück früher aufmachen als der Film tatsächlich. Wir werden im Frühjahr 2025 die Attraktion eröffnen. Und aber an alle, die vielleicht Sorge haben, dass die Attraktion den Film in irgendeiner Art und Weise spoilern könnte, dass man, da haben wir sehr aufgepasst, dass das nicht passiert. Und so wie Bohnen eben auch schon erzählt hat, beeinflusst oder versteht man die Attraktion so für sich. Das ist ein eigenes Storytelling und man kann die super gut fahren und dann immer noch den Film danach gucken, ohne irgendwie schon gespoilert worden zu sein.
Also alle Fans da draußen, ihr könnt im Frühjahr schon die Attraktion machen und dann gerne nochmal im Sommer ins Kino gehen, ohne dass ihr alles schon wisst. Nichtsdestotrotz, für mich nochmal ganz spannend vielleicht zu hören von, ich fange jetzt bei Ihnen, Herr Bohnert, an. wie gesagt, ohne zu spoilern, vielleicht mal kurz so ein Zusammenriss des Filmes, dass man einfach mal weiß, um was geht's denn im ersten Kinofilm von Ed und Edda Euromaus, den beiden Hauptcharakteren des Europaparks. Viele haben natürlich vielleicht auch ein bisschen Angst, weil Ed jetzt vielleicht anders aussieht im Film, weil sie vielleicht auch ein bisschen das verliert, was man hier aus dem Park kennt. Können sie den Fans da draußen ein bisschen die Angst wegnehmen? Weil sie kennen ja das Ergebnis, was ich glaube erst im Frühjahr komplett fertig ist, aber sie kennen erste Szenen, sie kennen das Look and Feel des Films. Vielleicht ohne zu viel zu verraten, aber erklären Sie uns doch mal, was macht denn Ed und Edda in diesem Film und worum geht's und ist diese Angst berechtigt, dass Ed und Edda jetzt ganz anders aussieht?
Also die Angst ist völlig unberechtigt. Ed und Edda bleiben Ed und Edda und das ist ein Kinofilm, wo Ed und Edda dafür engagiert worden sind, als Schauspieler das Ganze zu machen und sie werden bei beide Teils eines Rennteams sein, um quasi, wie schon der Titel sagt, Grand Prix of Europe, diese Rennen zu bestreiten, die quer durch Europa stattfinden, in verschiedenen Ländern. Und das ist auch ein bisschen das, was wir versuchen, in die Attraktion rüberzubekommen.
Ein Rennen durch Europa.
Ein Rennen durch Europa.
Und mehr?
Mehr möchte ich so noch nicht verraten, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich dann irgendwas spoilern könnte, was die Leute dann nachher davon abhält und sagt, na, jetzt weiß ich das doch schon, jetzt ist der Film nicht mehr so spannend. Aber er wird auf jeden Fall spannend sein. Er hat viele Wendungen und das, was das Äquivalent zur Attraktion ist, ein Rennen durch Europa.
Okay, ein Rennen durch Europa, jetzt wahrscheinlich nicht mit Pferden, also schon ein Autorennen dann, ne?
Richtig.
Okay, gut. Ein Autorennen, vielleicht kann ich ja ein bisschen erzählen. Ich glaube, es gibt, ist auch ein Freizeitpark drin ein bisschen, gell? Aber nicht zu viel. Soll ja auch kein Werbefilm für den Europapark sein, sondern das Drehbuch an sich soll eben funktionieren. Und ich glaube, wir sind sogar in England, ne? Also geografisches Europa, ne? Nicht unbedingt politisches Europa.
Richtig, genau.
Spannend, spannend. Wie gesagt, Warner Brothers als Co-Produzent und die Adaption dann von euch eben durch das für die Fahrattraktion. Jetzt, Herr Hansen, siehe, ohne was zu spoilern, was erlebe ich in der Attraktion? Und wir wissen jetzt, die ist 5,5 Minuten lang. Sie haben was von Schießen gesagt. Schießen ist ja immer so ein Ding in Deutschland, ne? Also schieße ich jetzt die Ed und Edda ab? Oder was erwartet mich in diesem Fahrgeschäft und warum muss ich unbedingt im Frühjahr dieses Fahrgeschäft eben dann auch fahren?
Ja, wir bei dem Fahrgeschäft ist es so, dass wir Teil der Crew, der Racing Crew von Ed und Edda sind. Also wir gehen nicht selber in das Rennen rein, dass wir selber ein Auto fahren, sondern wir fahren als Crewmitglied bei einem Rennen mit Ed und Edda und geben unser Bestes, damit Ed und Edda dieses Rennen gewinnen können, hoffentlich. Und wir werden in der Attraktion schon, wenn wir den Wartebereich betreten, werden wir Ed und Edda bei diesem großen Grand Prix of Europe begleiten. Wir sind am Anfang noch bei einer Vorbereitung vor dem Rennen mit dabei, gehen dann zusammen mit Ed und Edda aufs Rennen, auf ein sehr turbulentes und spannendes Rennen und werden dann hoffentlich durch unsere Leistung bei dem Rennen, dadurch, dass wir, Sie haben es gerade schon gesagt, durch das Schießen, Schießen ist eigentlich immer ein sehr harter Begriff dafür. Es ist eine wirklich tolle Familienattraktion, wo man auch wirklich sehr, sehr gerne mit seinen Kindern reingehen kann. Es macht sehr viel Spaß, auf unsere Ziele zu schießen und damit Punkte zu sammeln, damit Ed und Edda hoffentlich das Rennen gewinnen.
Das heißt, ich sitze im Auto drin und schieße aus dem Auto, oder?
Es ist ein spezifiziertes Auto. Also es ist nicht das Auto von Ed und Edda, aber sowas in der Art. Und da möchte ich jetzt vielleicht tatsächlich gerade nicht mehr sagen, weil sonst spoilern wir die Attraktion wirklich ein bisschen.
Okay, gut. Ich frage auch immer. Aber gibt's denn, wir haben ja viele Wiederholungsgäste, gibt es denn so einen Wiederholungsmoment, dass ich sagen kann, da gibt es irgendwie Leaderboards, dass ich sagen kann, ich kann meine Scores beim nächsten Mal nach oben treiben und gibt es so Tagesgewinner oder
irgendwas? Genau, das gibt das. Wir haben auch so eine Übersicht von den All-Time-Best, die es jemals gab. Das ist natürlich auch mit dabei. Wir haben das Spielsystem so ausgearbeitet, dass es einen dazu einlädt, das Fahrgeschäft immer wieder nochmal zu fahren, weil überall kleine Überraschungen versteckt sein könnten. Und man kann gar nicht beim ersten Mal fahren oder auch beim zweiten Mal fahren alle Ziele getroffen haben. Und es erwarten einen hier und da immer noch kleine Überraschungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Attraktion mehrmals zu fahren.
Was ich spannend finde, wenn ich jetzt so ein bisschen in die Historie gehe, für alle Fans da draußen von Ed und Edda, ich glaube, wir hatten mal eine kleine Ed und Edda Attraktion, das war damals bei Piccolo Mondo, glaube ich, in den Anfängen, da waren relativ viele damals noch nicht Ed, aber Euromäuse in der Attraktion, aber kann man schon sagen, dass jetzt die neue Adventure-Attraktion eigentlich so die erste richtige große Attraktion für unsere beiden Charakteren sind?
Ja. Das kann man schon sagen, das macht uns ja auch so wahnsinnig stolz bei diesem Projekt und warum wir uns auch so darauf freuen, das dann unseren Gästen zeigen zu können, weil ja, sehr wohlverdientermaßen Ed und Edda jetzt endlich mal ihre eigene Attraktion bekommen und wie passend und wie besser könnte es eigentlich noch sein, diese Attraktion aufbauend auf dem großen Kinofilm Grand Prix of Europe, dass das Hand in Hand geht und jetzt eben auch tatsächlich bei der Produktion von dem Fahrgeschäft auch Hand in Hand geht mit der Produktion des Kinofilms. Das ist auch eine tolle Besonderheit, die wir da gerade haben und die kreativ uns allen natürlich echt sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, das können Sie viel besser sagen, Herr Mack, als ich, aber genau dafür steht ja auch die Mack One für Entertainment branchenübergreifend oder genreübergreifend, nicht nur beim Film, sondern das eben auch auszuweiten auf die Attraktion. Und es gibt viele verschiedene Facetten vom Storytelling.
Dass Sie jetzt ja einen Maschinenbau-Background haben, also der Einzige, der in der Runde was Kreiz gelernt hat, würde mein Vater sagen. Vielleicht nehmen Sie uns noch mal ein bisschen mit in die Technik des Fahrgeschäftes. Wie ich natürlich weiß, aber für unsere Zuhörer ist es, glaube ich, auch eine Neuentwicklung der Firma Mack Reitz. Vielleicht können Sie so ein bisschen was vom Fahrzeugtyp uns beschreiben, dass Sie auch vielleicht sagen können, gibt es das Fahrzeug oder das Fahrgeschäft nur hier in Rust? Wird es irgendwo anders noch aufgebaut? Was ist das Besondere dran, doch weil viele Gäste ja doch auch diese Erinnerung haben vom Lila Schokoland, auch ich ganz stark an meine Kindheit. Das war ja ein Drehtheater. Ne? Ist es denn noch ein Drehtheater? Was muss ich mir jetzt technisch, was passiert da gerade da drin?
Drehtheater könnte man es unter Umständen tatsächlich noch nennen, weil wir uns drehen in dem Fahrgeschäft. Es wird der offizielle Name der Attraktion des Gameplay Theater von Mack Reitz. Es ist ein Ring, auf dem verschiedene Gondeln drauf sitzen auf diesem Ring. Dieser Ring an sich, der dreht sich und dann können sich auch noch die Gondeln, die auf diesem Ring sind, immer noch um sich selber um die eigene Achse drehen. Und das ermöglicht, dass man auf sehr kleinem Raum eigentlich viele verschiedene Szenen bespielen kann, immer außen und innen liegend von diesem Ring. Und man dreht sich immer segmenteweise weiter mit seiner Gondel und während man von einem Segment ins nächste sich dreht, dreht sich auch die Gondel immer um 180 Grad. Das heißt, man wechselt immer zwischen Außenansicht und Innenansicht. Dadurch kann man ziemlich dynamisches Fahrgefühl entwickeln, immer dadurch, dass wir uns immer zur Seite wegdrehen. Aber eben halt auch den Platz, den wir haben, und dafür ist es wirklich prädestiniert für das Historama-Gebäude. Wie Sie gerade schon sagten, früher war es ein Drehtheater und bei der Art des Fahrgeschäftes können wir gewissermaßen bleiben, weil wir uns im Kreis um den Kern des Historama, um den Gebäudekern drehen und können dabei immer nutzen, durch das Wechseln von innen nach außen, Perspektive, dass wir quasi den gesamten Platz nutzen können, sowohl den Außenumfang des Kreises als auch den Innenumfang, um damit Storytelling zu erzählen und auch gerade im Gameplay jetzt dann in den Szenen zu spielen. Es ist ja ein sehr mediales Fahrgeschäft durch das Interaktive. Wir haben uns entschieden für ein 3D-Dark Ride und da können wir das jetzt wirklich sehr, sehr gut nutzen, dass wir immer die Außenseite, aber auch die Innenseite mit Screens bespielen können.
Das heißt, ich muss die Attraktion auch mehrmals fahren, um alle Seiten dann zu sehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Während einer Fahrt machen Sie alle Seiten, also Sie sehen alles während einer Fahrt komplett. Es ist so, dass man die Attraktion den Kreis zweimal fährt, weil man immer wechselt von außen nach innen und dann quasi bei der zweiten Fahrt macht man die gegenteilige Zickzack-Formation, könnte man so sagen. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem, das Fahrgeschäft mehrmals zu fahren, weil wir es extra so konzipiert haben, dass man gar nicht beim einmal fahren alles entdecken kann. Und sowieso wird man natürlich immer besser, je öfter man das fährt. Genau, ja. Und es ist, jetzt wird das, wo Sie gerade fragten, ob es das Gameplay Theater auch noch woanders auf der Welt womöglich gibt. Es wird jetzt gerade genau hier bei uns im Europapark gebaut und auch noch in einem anderen Park tatsächlich jetzt gerade.
Ich glaube in England, gell?
Genau, richtig, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir da noch weiter ins Detail gehen dürfen.
Die Fans können ja suchen.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Park in England.
Ja, genau.
Wir wissen es natürlich, aber wir verraten es euch nicht. Dann die technischen Daten, Fakten ganz trocken als Maschinenbauingenieur. Wie lange ist die Fahrzeit? Was ist die Kapazität? Wie viele Zähne gibt es? Wie viel davon sind digital und wie viel sind analog?
Ja, wollen wir das alles schon verraten?
Ach Gott, dann können Sie ja vielleicht noch zwei oder drei, aber ich glaube, Fahrzeit ist unkritisch.
Genau. Oder, also Fahrzeit und Kapazität
habe ich, glaube ich, sogar in der Pressekonferenz
schon verraten. Genau, die sind schon veröffentlicht, genau. Also Kapazität haben wir 1100 bis 1200 pro Stunde, also Fahrgäste pro Stunde. Und die Fahrzeit ist 5,5 Minuten bis 6 Minuten. Wir haben insgesamt, das kann ich ja vielleicht noch sagen, wir haben 10 Szenen, die wir erleben in diesem Ride. Und davon sind 8 konkrete Gameplay-Szenen, so nennt man das, also wo wir spielen. Und 2 schöne Storytelling-Szenen, wo wir uns darauf sehr konzentrieren, eben auch eine Geschichte in diesem Fahrgeschäft zu erzählen.
Das heißt, es ist eine Mischung aus digital und analog.
Ja.
Vielleicht zur Lage noch, was ich ganz spannend finde mit dem Luxemburger Platz. Es ist ja doch auch ein sehr zentraler Platz im Park, der jetzt in den letzten Jahren doch nicht mehr ganz so oft besucht wurde von unseren Gästen. Ich glaube, die alten Attraktionen sind ziemlich in der Kapazität nach unten, auch in der Nutzung nach unten gegangen. Auch ein Wunsch von eurer Seite, diesen zentralen Platz in der Mitte des Parks auch ein bisschen mit dieser Attraktion wieder zu beleben. Oder vielleicht könnt ihr da noch 1, 2 Sätze dazu sagen, auch gerade mit der Parade jetzt momentan, ist der Tannenbaum ja auf die andere Seite gewachsen. Das heißt, bleibt es dann für immer so, dass der Tannenbaum dort ist, oder sind es nur temporäre Veränderungen während der Bauphase?
Der Tannenbaum, das ist tatsächlich gerade ein Thema, eigentlich nur temporär gedacht. Jetzt gefällt es uns aber eigentlich ganz gut so, wie er ist. Am Ende, das wird sich eigentlich nächstes Jahr, denke ich, entscheiden. Es gebe die Möglichkeit, ihn wieder zurückzustellen an die gleichen Ort und Stelle wie sonst auch. Ein paar Meter verschoben, aber mal gucken. Vielleicht wird er nächstes Jahr auch wieder so stehen, wie er jetzt steht. Ist ja eigentlich ganz schön so, ein bisschen hoch und man kann unter durchgehen. Aber für den Luxemburger Platz auf jeden Fall. Das war, dass wir jetzt in das Historama mit dem neuen Fahrgeschäft vielleicht auch wieder ein Stück weit neues Leben, dem Gebäude, dem ganzen Platz drumherum einhauchen können. Und damit ist auch der Platz wirklich prädestiniert für das Fahrgeschäft, so wie wir auch dann das Fahrgeschäft betreten können und das auch in angemessener Art und Weise ja einladend gestalten können. Das ist natürlich so ein schöner Platz wie der Luxemburger Platz, da kann man das toll ausarbeiten, dass man aus jeder Perspektive, auf diesen Platz kommt, schön den Eingang der Attraktion sehen kann und noch umso schöner mitten im Herzen des Parks, dass dann diese Attraktion auch Ed und Edda gewidmet ist.
Jetzt sind Sie auch in Emotioneers, arbeiten mit dem Herrn Marx zusammen.
Genau.
Vielleicht eine Frage noch von vielen Fans: Wohin kommt die Ausstellung, die ja bis jetzt immer ein Teil der Anstehschlange war?
Ja.
Kann man das schon verraten? Habt ihr schon einen Platz oder ist die jetzt mit Ed und Edda für immer weg?
Nee, die gibt's natürlich noch. Die befindet sich tatsächlich im Anstehbereich des Volutariums. Momentan, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie der Zugang gerade dazu ist, ob die Gäste gerade schon hinkommen oder ob das noch geplant ist. Aber es gibt einen Bereich beim Volutarium, der nicht als Anstehbereich genutzt wird. Und dort sind die Modelle untergekommen.
Super. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über den Grand Prix Adventure sprechen. Wie gesagt, auch ein schöner Name. Mein Vater hat ja oftmals in der Pressekonferenz den Film schon Adventure genannt. Er heißt aber Grand Prix of Europe und kommt eben ab Sommer nächsten Jahres in alle Kinos. Vielleicht, Herr Bonert, nochmal aus Ihrer Sicht. Sie haben das Projekt mitbegleitet. Zum ersten Mal, glaube ich, auch ein größeres Projekt mitverantwortet. Es waren ja, gut, vielleicht Piraten in Batavia, könnte man noch sagen, dass es auch eine Attraktion war, die von Mark Animation mitgestaltet wurde. Vielleicht Snorri, noch die Snorri Dark Ride war auch eine ganz starke Integration von Mark Animation. Jetzt ist ja Mark Animation fast ein zentraler Bestandteil, weil Herr Hansen hat ja schon gesagt, von 10 Szenen sind ja 8 digital. Das heißt, wenn ihr nicht fertig werdet, hat Herr Hansen ein Problem, weil dann gibt es einfach nichts, auf das man schießen kann. Vielleicht aus Ihrer Sicht der Dinge nochmal, Sie haben einen Film gemacht über 20 Jahre, jetzt so in diese Freizeitparkbranche zu wechseln, zum ersten Mal mit Lagotronics aus den Niederlanden zusammenzuarbeiten. Was war denn für Sie eine Schwierigkeit? Oder gab es überhaupt Schwierigkeiten? Und sagen Sie, wir haben es so oft gemacht, da stecke ich mit links weg. Gab es für Ihnen Herausforderungen oder sehen Sie noch irgendwelche Probleme, die kritisch sein könnten? Oder sagen Sie, es macht wahnsinnig Spaß, auch in neue Felder zu gehen und wir sind sowas von gut dabei, dass es alles klasse wird?
Also Schwierigkeiten gibt es immer. Sonst wäre es kein Projekt, sage ich. Und sonst könnte es auch jeder. Es ist so, dass die große Herausforderung war, dass wir in einem Bestandsgebäude drin sind und man natürlich am Anfang große Ideen und sich groß verwirklichen möchte und bei einem Bestandsgebäude dann immer das Problem ist, dass man beengte Räume hat und man dann schauen muss, wie man damit umgeht, was oft nicht funktioniert. Also zum Beispiel bei Adrenalin war das auch am Anfang die Frage. Am Ende hat man gesagt, man muss neu bauen, damit das geht. Im Historama haben wir das jetzt hinbekommen, weil wir werden so viel Medientechnik darin haben, dass das wirklich eine große Herausforderung war, die man aber gelöst bekommen hat. Und das, was jedes Mal eine Herausforderung ist, ist auch, dass man ein Storytelling gut umgesetzt bekommt. Und wie man vorher schon gesagt hat, es ist immer irgendwie was Komprimiertes, was man da umsetzen muss. Aber das ist auch das, was Spaß macht, weil man braucht auch immer wieder Herausforderungen. Und das finde ich zumindest für mich persönlich das Schöne bei solchen Projekten, dass es nicht einfach das typische Abarbeiten ist, sondern es ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Man hat immer unterschiedliche Screens. Wo wir früher nur Animationsfilme gemacht haben, hatten wir die Kinoleinwand als Herausforderung oder als das Mittel zum Projizieren. Mittlerweile ist uns die Leinwand, man kann schon fast sagen, egal, weil wir es für alles hinbekommen. Wir haben auch für das Voletarium, das Flying Theater, haben wir eine fast 180 Grad Halbkugel, auf die man projiziert. Da hat man wieder komplett andere Herausforderungen. Und das ist eigentlich das, was uns in der Branche mittlerweile ausmacht und was für uns eigentlich auch, sage ich mir mal, eine Herausforderung immer wieder ist, aber wir immer wieder gute Lösungen finden, nicht nur die Medien zu erstellen, sondern sie auch bestmöglich mit den technischen Voraussetzungen, die man hat, zu integrieren.
Dann vielleicht auch noch für Sie, ich weiß ja, Sie sind ja der Produktionsleiter, sage ich jetzt fast schon, nicht nur Projekt, sondern auch der Produktionsleiter, vielleicht für unsere Zuhörer und Fans, einfach nochmal die harten Fakten, wie viele Minuten Content gibt es in dem Fahrgeschäft, was für Beamer werden benutzt, wie kriegt man einen 3D-Effekt hin, vielleicht einfach nochmal so ganz so, die Sie beantworten können, Herr Hansen, Sie können gerne dem Kollegen helfen, aber was kann man denn den Fans sagen, wie viel Mac Animation gibt es denn dann da drin, wie viele Minuten haben wir denn?
Also wir haben mit Anstellbereich werden es bestimmt 8 bis 10 Minuten sein, die wir mediencontentmäßig umsetzen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch nach der Eröffnung der Attraktion noch einige Minuten hinzukommen werden, weil wir Anpassungen machen oder noch Verbesserungen haben. Bei den Projektoren sind wir derzeit bei 28 Projektoren, die wir im Einsatz haben. In dem kleinen Gebäude ist das auch kein Spaß gewesen, die alle hinzubekommen, weil es einfach nicht mediengerecht eigentlich angelegt ist, aber dafür haben wir Lösungen gefunden. Ich weiß nicht, was gibt es sonst noch für
Harte Brille Fakten. Würde mich noch interessieren. Es gibt eine Brille, wenn man 3D sieht, richtig?
Richtig, genau. Es ist stereoskopisch, was mittlerweile nicht mehr so das Problem ist, weil man das auch mit einem Projektor hinbekommt. Vor ein paar Jahren wäre das noch ein Problem gewesen, weil man hätte 2 Projektoren gebraucht. Das heißt, aus den 28 wären es 56 geworden und dann hätte man da eigentlich gar nichts mehr hinbekommen. Und das Schöne ist, dass man mit einer 3D-Brille auch den Raum optisch vergrößern kann, ohne dass man den Raum wirklich größer bauen muss, sondern man kann quasi in die Tiefe gehen und durch das, dass man in die Tiefe gehen kann, ist auch an einer Leinwand, die 2,5 Meter entfernt ist, kann man optisch 20, 30, 50 Meter weit schauen und somit wird auch die Räumlichkeit des bisherigen Historamas optisch größer gemacht.
Eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt zuhöre, vielleicht zum Schluss dieser Folge. Wir haben viele Wiederholungsbesucher. Das heißt, soll es irgendwann mal weitergehen mit Ed und Edda, zweiter Kinofilm, zweiter Film oder was auch immer? Könnte es sein, dass es neue Szenen vielleicht auch in Zukunft nochmal gibt, die dann einfach austauschbar wären oder ist es momentan nicht geplant?
Also ich sag mal, momentan ist es nicht geplant, aber so wie die Technik eingesetzt worden ist, wäre es auf jeden Fall möglich, wenn es, man könnte, sage ich mir mal, jedes beliebige Storytelling darauf anwenden. Im Anstehbereich könnte es etwas schwieriger werden, weil der schon stark thematisiert ist an den jetzigen Film. Aber das innen drin, da das nahezu ausschließlich medial bespielt ist, könnte man genau da auch Anpassungen machen oder einen kompletten Wechsel.
Super. Also es kann auch weiterverwendet werden, aber ich glaube, jetzt lassen wir erstmal Ed und Edda ihr neues Zuhause dann auch einrichten und ein paar Gäste dann spielen. Hat eine hohe Kapazität, insofern eine Anstehschlange ist ja außenrum zum ersten Mal des Historamas. Also ein paar Neuerungen, auf die wir uns natürlich extrem freuen. Bevor ich meine Frage stelle, denn was in die Zukunft blickt, wir haben jetzt mit dem Flowride, mit dem Snorri-Touren, mit Batavia immer mehr diese Scene-Extensen, also digital trifft Technik, ob VR-Brille, ob es ein großer Bildschirm ist. Frage an Sie beide, möchte ich ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie stellt ihr euch denn die Zukunft der Freizeitparks vor? Hier im Park haben wir jetzt ein bisschen was, aber so vielleicht ein Trend auch außerhalb des Parks. 7 years
from now. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es noch mehr Zusammenspiel gibt aus Digitalem und Analogen in den Rides. Und das ist ja gerade bei Dark Rides ein ganz, ganz großes und tolles Thema. Ich finde es immer total faszinierend, wenn man bei Attraktionen gar nicht mehr weiß, ist das jetzt eigentlich gerade digital, was ich sehe, oder ist das analog? Also ist das was wirklich Reelles in meiner Welt oder ist das animiert? Und wenn man dadurch dann wirklich so ein bisschen die für sich in der Welt die Grenzen des Möglichen hier auf der Erde verlässt und merkt, dass man in Traumwelten abtaucht oder Fantasiewelten. Und das geht natürlich durch diese Dark Rides immer ganz hervorragend. Und da hat sich ja schon in den letzten Jahren viel getan und gibt es ja auch schon ganz, ganz tolle Dark Rides heutzutage auf der Welt. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass wir da noch große weitere Schritte in die Richtung weitermachen, damit man die Vermischung von Geschichten erzählen, vom Storytelling mit Attraktionen noch immer, ja, dass es noch immer besser funktioniert.
Herr Brunner? Also ich würde sagen, Herr Max, Sie hatten vor 14 Jahren schon den Weitblick zu sagen, wir holen uns mal eine Firma mit dazu, die Mediencontent erstellt. Damals war es nur Kinofilme oder auch 4D-Filme, aber es wird immer mehr, dass es Mediencontent wird für nahezu alle Attraktionen. Und mit der Zeit spielt die Technik für uns, weil die Technik immer ausgereifter wird, immer besser wird. Man hat immer viel mehr Möglichkeiten, wie man Technik und dadurch Medien einsetzen kann. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir dadurch uns auch immer weiterentwickeln müssen. Und man sieht es ja eigentlich überall, dass es kaum noch Attraktionen gibt, die keine Mediencontent haben. Und ich denke, das wird immer mehr. Und man hat den riesen Vorteil, dass man trotzdem hohe Kapazitäten auf einem kleinen Footprint, also auf einer kleinen Stellfläche hinbekommt. Und das ist mit Medien einfacher umzusetzen. Und man kann auch viel, viel variabler sein. Ich denke, dass man in nicht so allzu langer Zeit auch interaktive Medien erstellen wird für Attraktionen. Das heißt, man wird in eine Attraktion reingehen und wenn man die 5 oder 10 Mal fährt, wird man 5 oder 10 Mal einen anderen Content haben. Das, denke ich mir mal, wird die Zukunft im Medienbereich bringen, dass man da einfach variabler wird und man dadurch die Wiederholungstäter für Attraktionen befriedigen kann, dass sie sagen, hey, da gehe ich rein und ich bekomme jedes Mal ein bisschen ein anderes Erlebnis und erfahre jedes Mal was Neues. Was ja schon bisher immer im Europapark auch der Fall war, weil auch wo es noch keine Medien gab in den Attraktionen, fand ich das immer schon wieder erstaunlich, dass wenn man jedes Jahr die gleiche Attraktion fährt, man immer wieder was Neues entdeckt und man sich nie sicher sein kann, war das letztes Jahr schon dabei, ist das hinzugekommen und man deswegen auch bei jeder Fahrt wieder was Neues entdeckt und ich glaube, das wird in Zukunft viel, viel einfacher werden.
Super, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz recht herzlich. Warten wir darauf gespannt, was alles noch aus dieser Konstellation kommen wird. Wie gesagt, jetzt freuen wir uns erstmal auf das neue Ed & Edda Adventure oder Grand Prix Adventure, welches im nächsten Jahr aufmacht. Kein Spoiler für den Kinofilm, also ihr könnt beides machen. Fahrt die Attraktion, geht in den Kinofilm und feiert den 50-jährigen Geburtstag unseres Europaparks mit den Hauptcharakteren Ed & Edda. Vielen Dank, Herr Hans und Herr Bonert, dass ihr heute hier wart und so viele spannende Einblicke hinter den Kulissen gegeben habt. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie viel Leidenschaft und ich glaube, so viel Leidenschaft, dass es gar nicht in diese 40 Minuten reingepasst hat. Es ist ein bisschen länger geworden, aber Kreativität und Diese Zusammenarbeit braucht auch Zeit, um etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Schön ist es, dass eben alles made in Germany ist. Wie gesagt, die Holländer zählen wir noch mit dazu, sind ja gleich hinter der Grenze. Das heißt, ein europäisches Projekt, und ich glaube, das macht uns stolz und auch so stark am Markt, dass eben wirklich dieser Europapark auch von diesen regionalen Talenten dann leben kann, ob in Hannover, in Holland oder eben hier in Rust oder Waldkirch. Und insofern bin ich auch selbst sehr, sehr stolz, was ihr da erreicht habt. Jetzt müsst ihr beweisen, dass dann auch richtig gut wird. Wir sind jetzt im Dezember und hoffen, dass dann die Gäste mit der hohen Erwartung, glaube ich, im Anfang des neuen Jahres dann auch viel Spaß haben, dieses Fahrgeschäft zu testen. Wie gesagt, meine zwei Kinder sind schon in den Startlöchern. Wahrscheinlich werden die Testphase im Februar, Januar, Februar, März dann schon genug gespielt haben, dass sie euch dann auf die Fehler hinweisen können, die wir das Ding noch besser kriegen. In diesem Sinn, das war es für diese Folge von The World Beyond. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt daran, in den nächsten Episoden erwartet euch weitere spannende Themen rund um die Zukunft von Technologie und Unterhaltung. Bis bald und bleibt neugierig.
Mac One presents The World Beyond. Brought to you by Michael Mack and his Emotionaires of Tomorrow.